uns auch zum Hören, Herr. Amen.
Amen. Danke.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Heute Nacht war Zeitumstellung.
Amen.
Amen, ja. Ich bin eben neugierig. Ich glaube, man hat so ein bisschen zwei Arten von Menschen. Man hat die Menschen, die gehen eine Stunde früher ins Bett. Und man hat die Menschen, die stehen eine Stunde später auf. Wer ist eine Stunde früher ins Bett gegangen? Wer ist eine Stunde später aufgestanden? Ihr habt einfach eine Stunde weniger geschlafen?
Nein. Geschlafen, bis fertig war.
Geschlafen, bis fertig war. Ja, wenn man das könnte, dann... Aber ihr habt jetzt alle eine Stunde weniger geschlafen.
Mindestens.
Wow, okay. Dann verstehe ich deinen Kommentar anfangs, Jochen. Yes. Bevor ich anfange zu beten, ich hatte einfach in Anlauf auf diese Predigt, musste ich noch eben denken und eigentlich, Mama hat das gerade auch, Sabine hat das gerade auch wieder ausgebetet am Ende. Dieser Moment, wenn Jesus wiederkommt, dass aller Schmerz, alles weggeht. Und vor 1,5 Wochen hatten wir in Holland dieses Lied gesungen, dann in Englisch, We Will Meet Him in the Air. Wer kennt das Lied? We will meet him in the air, and we will be just like him. Ein bisschen so geht das. Und dann sagt das auch in Holländisch, nooit mehr Tränen, nooit mehr Pain. Und das heißt eigentlich, nie mehr Tränen und nie mehr Schmerz. Geht halt darüber, dass wir irgendwann mal mit Jesus vereint sind, wenn Jesus wiederkommt und dann alles wieder gut ist. Und ich hatte ein bisschen so diesen Gedanken, in dem Moment, in dem ich das sang, hatte ich keinen Schmerz oder keine Tränen. Und ich weiß, für Leute, die das wohl haben, ist das unglaublich ermutigend und heilend zu wissen, da kommt eine Zeit, da geht das alles weg. Und da fühlt man das nicht mehr, da hat man das nicht mehr. Aber ich denke auch gleichzeitig, wo ich die letzte Woche vor allem dann denken muss, was ich wohl immer habe, auch wenn ich keine Tränen oder Schmerzen habe in dem Moment, ich habe wohl echt immer sehr viel Sorgen. Und ich denke auch, was man derzeit sieht, was in der Welt passierte, fühlt sich ein bisschen an wieder wie Corona mit den ganzen Ölpreisen und so weiter und wo geht das hin und alles wird immer schlechter. Irgendwann werden da auch keine Sorgen mehr sein. Und das Schöne ist selbst, dass eigentlich über Sorgen, weißt du, wir leben in einer gebrochenen Welt. Ich kann nicht sagen, da ist kein Schmerz mehr, da sind keine Tränen mehr. Aber was Jesus wohl sehr deutlich sagt, wir müssen uns keine Sorgen mehr machen. Und das ist nicht nur dafür, wenn Jesus wiederkommt, aber das ist auch schon für jetzt. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie du hier sitzt, ist das für dich auch diesen Morgen, dass du dir viele Sorgen machst, viele Gedanken machst über die Zukunft, über deine Familie, über deine Arbeit, über deine Rente. Und ich will dir einfach sagen, ja, verstehe ich, habe ich auch. Aber eigentlich sagt Jesus ganz deutlich, das müssen wir uns nicht machen. Und das können wir einfach loslassen. Und wir können einfach zu diesen Sorgen sagen, ja, das ist so, aber ich will das nicht. Ich will mir keine Sorgen machen, das nimmt mir meine Energie. Das macht mich müde, das macht mich träge, das macht mich kaputt. Und ich will einfach glauben, dass eines Tages alles wieder gut kommt. Und das ist mein Fels, an dem ich mich festhalte. Ja, da geht die Predigt nicht drüber, aber ich wollte das eben teilen. Ich fange einfach mal an im Gebet. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Danke, Herr, dass wir hier zusammen sein können, Herr. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, hier deinen Platz zu nehmen, Herr. Herr, wir glauben, dass du ein lebender Gott bist, dass du echt bist, Herr. Dass du eine selbst mehrere Personen bist, Herr. Und Heiliger Geist, wir wollen dich einladen, hier in diesem Raum zu sein mit uns, Herr. Dass wir einfach echt mitmachen dürfen, Herr, dass du hier bist, Herr. Dass Gott, unser Schöpfer, der Allmächtige, Herr, der von Anbeginn hier war, Herr, dass du in diesem Raum mit uns bist, Herr. Dass wir dich heute Morgen ja, besser kennenlernen dürfen, Herr, etwas von dir empfangen dürfen, Herr, und vielleicht wieder einfach von Neuem, Herr, berührt werden dürfen von deiner Liebe, die du für uns hast, Herr. Herr, wir laden dich ein, um einfach heute Morgen echt deinen Platz zu nehmen, Herr, in Jesu Namen, Herr. Amen.
Amen.
Ich will über das Thema sprechen, da muss ich daran denken. Geht ein bisschen in die Richtung von Gesetzlichkeit und Hunger. Und kommendes Wochenende ist Ostern. Und das ist eigentlich ein sehr schöner Moment, um es hier drüber zu haben. Denn Jesus ist gekommen in diese Welt, um uns frei zu machen, um uns zu heilen, um so gesehen uns zu befreien von dem Joch dieser Welt. Und ich denke, was ich ganz häufig sehe in meinem eigenen Leben und in ganz vielen christlichen Leben, Gesetzlichkeit ist etwas, was immer, immer wieder kommt und uns probiert immer und wieder das Leben, man könnte sagen, schwerer zu machen, dass es schwer ist, dass es träge ist, Christ zu sein und eigentlich uns die Freude nimmt daran, was Jesus eigentlich für uns getan hat. Ich war in Belgien, das war letztes Wochenende. Ja, letztes Wochenende war ich in Belgien für von Donnerstag bis Montag. Haben wir ganz viele Jugendgruppen besucht und Events gemacht. Und eigentlich war richtig cool. Ich bin vor allem Holland gewöhnt, aber in Belgien, das ist auch ziemlich katholisch, das ist ein bisschen vergleichbar mit Deutschland, könnte man sagen. Die haben da halt sowas nicht, was wir machen. Dass wir so ein Event gemacht haben für junge Leute und dann auch in so ein bisschen in diesem charismatischen Style, richtig mit Lichtshow und was dann auch. Das waren die echt von wow. Und bei den Events war so ein Hunger von den Jungen, vor allem auch Männern, die da kamen, dass sie echt haben von wegen, wow, das ist so gut, was hier passiert. Und die wollten echt voll für Gott gehen. Und das war für mich so ein Ding, ich mache das jetzt seit einem Jahr beinahe in Holland und ich habe das nicht so miterlebt. Und dann denke ich mir von wegen, wo kommt das her? Wo kommt das her, dass wenn ich in ein Land gehe, wo das normalerweise nicht ist, und dann bringst du etwas Neues, dann ist da so ein Hunger von wow, das ist so gut, davon will ich mehr. Und dann bist du in einem Land, in Holland, wo Holland ist unglaublich christlich, in manchen Bereichen, nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen. Und was wir machen, das ist für die gar nicht mal so besonders. Denn eigentlich jedes zweite Wochenende haben die irgendwie so ein Event, wo die so hingehen können. Und dann siehst du, dass da ein ganz anderer Hunger ist, nach dem, was Gott macht. Und ich sehe das auch in meinem eigenen Leben. Ganz am Anfang, als das alles neu war, war ich echt so, ich war so on fire. Ich war von wegen, boah Gott, hier bin ich, ich mache alles und ich glaube alles und ich gehe dafür. Und dann fängt man sich daran zu gewöhnen und man macht all diese Dinge mit. Und dann ist es sehr schwierig, diesen Hunger zu behalten. Und was ich eigentlich dann häufig mitmache, weil ich habe wohl den Anspruch an mir selbst, weil ich glaube, ich will immer mehr von Jesus. Das ist ein bisschen mein Gedanke, den ich habe. Das ist mein Glaube, den ich habe. Ich glaube, dass es das auch gut für mich ist. Ich will mehr. Ich will nicht damit zufrieden sein, so gesehen, dass wenn ich für Leute bete, für Heilung, und Leute nicht geheilt werden, dann sage ich nicht, okay, ich kann es nicht erklären, aber ich will wohl den Anspruch haben, dass Gott das machen kann. Und ich will das weitermachen, bis ich sehe, dass Gott der ist, der er sagt, er ist. Ich will Hunger haben, mehr von Gott in meinem Leben zu sehen. Ich will Hunger haben, zu sehen, dass die Dinge, die er in der Bibel geschrieben hat, dass ich die sehen kann in dieser Welt. Amen. Und gleichzeitig denke ich, wenn ich diesen Hunger haben will, gehe ich so schnell dahin, dass ich ein bisschen die Idee habe, oh, diese Dinge muss ich jetzt alle machen. Diese Dinge muss ich jetzt in meinem Leben hinzufügen, da muss ich das jetzt so anpacken, weil ich will das erreichen. Und so häufig sehe ich dann, dass ich dann eigentlich wieder zurückgehe in diese Gesetzlichkeit, dass ich muss das jetzt machen. Und das gibt mir ganz viel Druck. Und eigentlich nimmt mir das diese ganze Freude an, ich will sehen, was Jesus in meinem Leben machen kann, ich will sehen, was Jesus in dieser Welt machen kann, diese Freude nimmt das mir. Denn es fühlt sich an wie ein Druck, wie eine Arbeit, wie ein Joch, könnte man sagen. Ich muss das jetzt alles. Und ich kann mir auch gut vorstellen, ich habe das auch manchmal im Predigen, dann kommt wieder jemand, der predigt, wir müssen für Jesus gehen und so weiter. Und du denkst dann, boah, eine neue Last, das muss ich jetzt auch wieder. Und das ist eigentlich ganz witzig, woher kommt das, dass das dann so diese Last wird, dass das schwer wird? Und ich denke, das ist Gesetzlichkeit. Ich musste in der Vorbereitung denken an den Titusbrief. Der hat nur 3 Kapitel und ich werde lesen, das sind nur ein paar Verse aus Kapitel 3. Ich habe die Bibelverse nicht vorher durchgegeben. Titus, Brief, Kapitel 3, Verse 4 bis 8.
Ich werde das einfach vorlesen.
Ich habe auch eine.
Oh, ey, super.
Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Denn den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben, nach der Hoffnung des ewigen Lebens würden. Nun sagt er, das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesem Ding fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Und als ich das gelesen hatte, dachte ich, eigentlich spiegelt das ein bisschen mein Dilemma gut wieder da. Denn auf der einen Seite sagt es, wir sind nicht aus unseren selbst guten und gerechten Werken gerecht gemacht, aber allein durch die Barmherzigkeit Gottes. Und dann am Ende sagt es, ich will, dass du auf diesem Ding fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Und ich finde, das ist immer diese Balance, die ich sehr irritierend finde und die ich auch echt schwierig finde, dass auf der einen Seite Gott zu mir sagt, hey, alles ist an Barmherzigkeit, du kannst nichts tun, um irgendwas daran zuzumachen, und gleichzeitig sagt Gott zu mir, du bist gerufen, um gute Werke zu tun. Wenn ich will, dass Sarah etwas tut, zum Beispiel beim Essen. Sarah ist nicht der beste Esser, sie ist viel mehr auf Menschen und was passiert fokussiert. Aber sie liebt Nachtisch. Das heißt, wenn ich ihr erzähle, wenn du dein Teller leer isst, dann gibt es danach Nachtisch. Dann wird Sarah ihren Teller leer essen. So gut wie sicher. Wenn ich Sarah erst Nachtisch gebe und dann den Teller dahin stelle, habe ich kein Druckmittel mehr, habe ich keine Macht mehr, habe ich keine Kraft mehr, um Sarah zu bewegen, den Teller leer zu essen. Das heißt, für uns Menschen ist dieses Konzept, was Gott darstellt, völlig gegen, wie wir funktionieren, wie wir arbeiten. Und ich denke, das ist super schwer aus uns herauszukriegen, dass wir den Nachtisch, so gesehen für Sarah, das, was wir wollen, das haben wir bereits bekommen und jetzt sollen wir den Teller aufessen. Und da das nicht als Druck zu empfinden, nicht als, ich muss das jetzt als Arbeit zu empfinden, wie funktioniert das? Und ich denke, ich habe da noch zwei andere Bibeltexte. Den einen werde ich nicht, das erzähle ich einfach eben, das ist aus Lukas 16. Das stellt eigentlich sehr schön diesen Widerspruch dar von Gottes Gerechtigkeit. Im Lukas 16, da hat man den reichen Mann und Lazarus. Nagel mich nicht darauf fest, wie das jetzt genau alles wortwörtlich ist, aber so gesehen, der reiche Mann, der hat es mega gut, dem geht es mega gut in seinem Leben. Lazarus ist ein richtig armer Mann, der lebt auf der Straße. Ich glaube, da sagt selbst, dass der Pestbeulen hat oder sowas oder Geschwüre. Der so gesehen ist ein bisschen der, im Deutsch würden wir sagen, der ist die arme Sau. Und der reiche Mann ist, der ist der reiche Mann, der hat alles in seinem Leben. Und eigentlich leben die einfach parallel, die sehen sich mehrmals und am Ende sterben beide. Und es sagt nicht, warum, aber Lazarus kommt bei Abraham in den Schoß und der reiche Mann, der kommt in die Hölle. Es sagt nicht Hölle, aber so gesehen ein ganz heißer Platz, wo es ganz heiß ist und wo du denkst, von wegen, ist zu heiß. Wir wissen nicht, warum die da sind, aber es geht mir um dann, was das passiert. Weil dann sagt der heiße Mann, der sieht, dass Lazarus, dieser arme Lazarus, der sein ganzes Leben gesehen hat, der ist bei Abraham auf dem Schoß. Und der sagt zu Gott, Gott, kannst du Lazarus nicht fragen, dass er seine Hand ins Wasser hält und dann ein bisschen die Tropfen auf mich runtertropfeln lässt, dass ich ein bisschen mich erfrischen kann, weil es ist hier so heiß. Und dann sagt Gott, na, erstmal der Abstand zwischen uns ist viel zu groß, aber er sagt, und darum geht es vor allem, er sagt, du hast in deinem Leben all das Gute erhalten und Lazarus nicht. Und jetzt erhält Lazarus all das Gute und du nicht. Und wenn du das liest, dann denkst du, wow, das ist ziemlich einfach, ja? Das ist gerecht. Und das ist auch Gottes Gerechtigkeit. Ich denke, das vergessen wir manchmal. Gott ist gerecht. Aber, weil das würde ja so gesehen sagen, ja, der reiche Mann, der hat nicht gute Dinge getan und dann kriegt er am Ende auch keine guten Dinge. Und Lazarus, der so gesehen nur schlechte Dinge empfangen hat, kriegt jetzt auf einmal ganz gute Dinge. Wenn wir dann Lukas 18 lesen, Lukas 18, 9 bis 14, und dann geht das über einen Pharisäer und einen Zöllner, beide sind so gesehen Gleichnisse, die Jesus erzählt, also es ist auch beide Geschichten sind so gesehen von Jesus. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand, betete sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Und dann sagt Jesus: Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jedem. Er sagt dann noch weiter: Wer sich erhöht, der wird erniedrigt werden. Aber es geht mehr darum, derjenige, der Sünder ist, aber seine Sünde bekennt, der ist gerechtfertigt. Und wenn wir das einfach diese beiden Geschichten vergleichen, der Pharisäer, der hat das richtig gemacht. Was der sagt, ernsthaft, ich weiß, dass wir immer so bei den Pharisäern denken, von wegen ja die Pharisäer haben das echt gut gemacht, die haben echt gebetet, die hatten, natürlich ist das alles ein bisschen ihre Regeln, aber die haben das echt gut gemacht. Der hat gebetet, der hat gefastet, der hat seinen Zehnten gegeben, der hat das echt, meistens haben die das echt praktisch gut gelebt. Und wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten würde, dann würde ich lieber jemanden nehmen, der das echt macht, als jemand, der halt nur komische Dinge macht. Was die gemacht haben, wird von dem, was wir bei dem ersten gehört haben, viel mehr Sinn machen, dass Gott sagt: Hey, Pharisäer, top. Aber Jesus sagt zu dem Zöllner: Der ist gerechter. Und das ist eigentlich ein bisschen wieder das andere, das ist auch Gottes Gerechtigkeit. Und ich denke, der Unterschied ist, dass man auch sieht bei diesen beiden, beim ersten geht es echt in dem Gleichnis von dem Lazarus und dem reichen Mann, Jesus sagt doch nicht, warum der eine im Himmel ist, warum der andere nicht im Himmel ist. Das wirst du in dem Gleichnis nicht finden. Er sagt lediglich: Du hast in deinem Leben Gutes erhalten und jetzt nicht. Und du hast in deinem Leben Schlechtes erhalten und jetzt kriegst du Gutes. Es geht nur um die Werke. Und Gott, wenn es um Werke geht, ist Gott gerecht. Wenn es darum um dein Tun, um dein Handeln geht, Gott ist gerecht. Das ist so. Das steht auch in der Bibel. Aber was wir hier lesen, geht nicht nur um die Werke, um das Tun. Denn der Pharisäer sagt: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen. Ich bin, nicht ich tue, ich bin. Und der Zöllner sagt: Sei mir dem Sünder. Ich bin ein Sünder. Und ich denke, das ist der Unterschied in Gottes Gerechtigkeit. Wenn es um Werke geht, ist Gott 100% gerecht. Wenn es um Tun und Handeln geht, Gott ist 100% gerecht. Aber wenn es um uns geht als Person, dann hat Jesus Christus uns eine neue Gerechtigkeit gegeben, bei der wir nicht durch unser Tun und Handeln, wie sagt man das, qualifiziert werden, aber nur bei der Barmherzigkeit, was wir in Titus gelesen haben, aber bei der Barmherzigkeit, die Jesus uns gegeben hat. Und wenn du dann über Gesetzlichkeit in deinem eigenen Leben nachdenkst, dann fängt Gesetzlichkeit da an, wo die Werke und dein Tun Teil von deiner Identität werden. Und das ist vielleicht ein bisschen konfrontierend, denn wir haben das alle. Jochen ist ein super Malermeister. Und dann ist es ganz einfach zu sagen: Hey, ich bin Jochen. Ich bin der Malermeister. Jochen ist ein super Malermeister. Aber so gesehen, was die Bibel sagt, ist, das ist nicht, wer Jochen ist. Jochen ist ein Kind von Gott. Jochen ist der, wer Gott sagt, er ist. Wie Gott ihn gemacht hat. Ich predige gerne. Ich glaube auch, bin gerufen zum Predigen. Wie einfach ist es für mich zu sagen, ich bin nicht Martin, ich bin Martin der Prediger. Ich bin nicht Martin der Prediger. Ich bin Martin, Sohn von Gott. Und ich predige. Und ich denke, dieser Unterschied, dass wir uns davon bewusst machen, hey, wann fange ich an? Denn das fängt bei jedem an. Wir können ja alle schön und heilig sitzen und die Bibel lesen und sagen, oh, die Israeliten in den Richterbüchern, was machen die alle da? Und die Pharisäer, was sind die scheinheilig? Wir sind genauso. Vielleicht nicht zu diesem großen Extrem, aber wir haben das alle in unserem Leben. Wenn du über dein Leben nachdenkst, da sind so viele Dinge, auch wenn wir es selbst wissen, auch wenn wir es selbst in unserem Kopf haben, da sind so viele Dinge, wo wir aus dem, was wir tun, wie wir leben, was wir haben, unsere Identität ziehen. Dass wir es unsere Identität machen, weil ich das kann oder weil ich das habe oder weil ich das erreicht habe. Bin ich besser? Fühle ich mich besser? Und das ist nicht, was Gott sagt. Das ist Gesetzlichkeit. Und das Heftige ist, wenn du darüber weiter nachdenkst, wir haben gerade gesagt, Gott richtet Handeln. Wenn du dich richtest nach dem, was du tust, dann wird Gott das auch machen. Und das wollen wir nicht, denke ich. Denn wir machen sicher nicht alles gut. Und wenn Gott echt gerecht handelt, wie wir unser Leben leben, dann denke ich, ist das letztendlich, können wir sehr davon überzeugt sein und diese Fassade haben, aber ist das nicht gut, ist das nicht schön. Und Gott gibt uns diese Freiheit, in der wir sein können, um das loszulassen. Und das, was wir jetzt an Ostern so gesehen haben werden, dass wir wissen, hey, Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen, ist dieser Beweis dafür, dass wir diese Gesetzlichkeit, diesen Druck loslassen können, dass wir einfach sagen können, Herr, ich muss nicht durch das, was ich in meinem Leben mache, was ich mitmache, muss ich mich nicht qualifizieren, muss ich mich nicht besser fühlen, es ist kein Druck dahinter, du darfst sein, wer du bist. Und ich weiß, dass das, wie sagt man das, etwas herausfordernd sein kann, denn es ist sehr einfach, wir sprechen da auch als Christen oft einfach über, oh ja, wir wollen nicht gesetzlich sein, wir wollen alles aus der Liebe machen. Aber stell dir mal vor, du hast dein ganzes Leben lang etwas gemacht und da haben die Leute für Komplimente gegeben. Und obwohl du das noch nicht unbedingt wolltest am Anfang, aber das ist echt Teil von deiner Identität geworden, weil da wirst du fröhlich von, da kriegst du Energie von und das ist echt ein Teil geworden, das ist, wer ich bin. Aber dann fragt Jesus dich, das aufzugeben. Und zu sagen, das ist nicht, wer du bist. Und dann kommt natürlich die große Frage, hey, wenn du das nicht mehr hast, wer bist du denn dann? Das heißt, wir können ganz einfach sagen, wir wollen in dieser Freiheit leben, wir wollen nicht in der Gesetzlichkeit leben. Aber dann müssen wir uns auch echt damit beschäftigen, von wegen, hey, was sind diese Dinge, wo ich eigentlich meine Werte, wo ich herkriege, wer ich bin? Und bin ich bereit, das echt loszulassen? Mein Team ist auseinandergefallen, das ich geleitet habe. Ich fand das sehr konfrontierend. Und ich dachte, ja, wow, warum finde ich das so konfrontierend? Und dann kommt, wenn ich dann einfach ehrlich darüber nachdenke, ist einfach, ich habe echt ein bisschen Stücke Identität genommen aus meiner Position als Leiter von diesem Team, was wir zusammen machen. Ich fand das auch super toll. Mir macht das Spaß. Das ist auch das Problem dann so gesehen mit der Identität. Das ist ja nicht immer schlecht, was wir machen. Aber ich habe einfach meine Identität daraus genommen. Ich bin Martin, der Teamleiter. Und wenn das dann wegfällt, dann denkst du auf einmal, hey, aber wer bin ich denn jetzt noch? Und ich denke, wie cool ist das, wenn wir unabhängig von dem, was wir machen, unabhängig von unserer Position, immer der Gleiche bleiben können. Denn das ist, was Gott bietet. Wenn du sagst, ich will, oder lass mir, es geht noch nicht mal darum, dass du das willst, aber wenn wir in dieser Gesetzlichkeit leben, wenn wir darin leben, dass das mir Erfüllung gibt, dass das mir ergibt, wer ich bin, dann muss ich das weitermachen. Und da kommt ein bestimmter Druck. Wenn ich meine Identität aus dem Predigen nehmen würde, dann muss ich predigen. Und ich habe auch den Druck, dass es gut gehen muss. Denn wenn es schlecht geht, dann nehme ich das echt persönlich. Das ist ziemlich viel Druck, der dann auf die kommt. Hey, wow, weißt du, ich will gut predigen, denn dann bin ich jemand. Ich muss weiter predigen, denn wenn ich stoppe mit Predigen, wer bin ich denn dann? Und ich denke, auf der langen Hinsicht habe ich die Idee, ich muss das alles aus mir her selbst herausfinden, ich muss das alles selbst tun können, dass ich gut predigen kann, dass ich jemand bin. Und wenn man das ist eigentlich so ein Kreislauf und ich denke, das wird eigentlich nur ermüdender, 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 weil du bist dafür am Arbeiten, dass du jemand bist. Du bist echt am Arbeiten, du bist da, ja, Arbeiten ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber du bist so viel am Tun, dass du so gesehen der sein kannst oder der sein der bleiben kannst, der du bist. Und Gott ist genau das, ist der Unterschied, und der sagt, du bist, wer du bist. Du musst nichts dafür tun. Ja, ich will noch ganz kurz, das finde ich eben wichtig, denn ich glaube, ganz viele von euch wissen, was ein bisschen Gesetzlichkeit ist. Aber ich denke dann, dieser Widerspruch ist okay, wenn wir sagen, hey, wir müssen nichts machen, um jemand zu sein. Wir sind, wer wir sind, und das ist in Ordnung. Was ist meine Motivation dann, um wohl etwas zu tun? Was ist meine Motivation? Ja, ich predige das auch echt eigentlich für mich selbst. Weißt du, ich habe das auch selbst. Und ich denke, dass jeder von uns das hat. Was ist meine Motivation, um weiter zu predigen, wenn ich davon überzeugt bin, dass Predigen nichts über mich selbst aussagt? Was ist meine Motivation? Warum mache ich das? Und ich denke, das ist auch mit Dienste in der Gemeinde. Anbetungsleitung. Super cool, dass ihr das macht. Aber wenn du das nicht machst, weil du denkst, von wow, ich stehe auf dem Podium oder ich will unbedingt Anbetungsleiter sein, warum machst du das? Was ist deine Motivation dahinter? Und ich denke, der Kern ist, was sollte unsere Motivation sein? Weil die Frage ist ja, hey, wenn ich gut genug bin, wenn ich nichts mehr machen muss, um besser zu sein, was ist meine Motivation, um noch etwas extra zu machen? Was ist noch meine Motivation, um dann einen Dienst in der Gemeinde zu nehmen, Anbetung zu leiten, zu predigen? Ich weiß nicht, ob du da schon mal drüber nachgedacht hast.
Ja.
Das ist sehr positiv. Ich denke, das geht ein bisschen über das Konzept von Liebe. Denn wenn du keine Motivation hast, dann ist das ein bisschen passiv, weißt du? Wenn da keine Motivation ist, wenn da nichts ist, was dich treibt oder so, dann ist das Passivität oder ja, es ist dir gleichgültig scheinbar. Wer von euch ist in einer Beziehung oder hatte jemals eine Beziehung? Hände nach oben. Guck mal, das sind die meisten. Na, wenn man eine Beziehung hat oder jemanden lieb hat, es geht um Liebe, hä? Wenn Passivität kommt oder Gleichgültigkeit, dann geht es nicht sehr lange gut. Denn ich denke, wenn man ehrlich ist, echte Liebe ist nicht passiv. Wenn Laura alles gleichgültig wäre, was ich mache und wie es mit mir geht und so weiter, ich würde mich absolut nicht geliebt fühlen. Ich wüsste auch echt nicht mehr von, warum sind wir noch zusammen, wenn es hier alles nichts ausmacht. Und ich denke, eigentlich ist das auch ein bisschen das Konzept, wenn wir darüber nachdenken, wenn Jesus sagt, du bist gut genug, du musst nichts mehr dafür tun, um besser zu werden. Das ist seine Liebe. Was er für uns getan hat, ist seine Liebe. Aber wenn uns dann so gesehen ist von okay, dann kann ich jetzt passiv werden und mir macht das alles nichts mehr aus, ist das dann echt Liebe? Wenn ich mit Laura zusammen bin, dann gucke ich von wegen, hey, was kann ich machen? Nicht immer, aber ab und zu gucke ich, was kann ich machen, um Laura fröhlich zu machen? Oder ihr zu zeigen, dass sie geliebt ist, weil ich sie liebe. Und ich denke, das ist eigentlich diese Motivation, die wir haben sollten, um Dinge zu machen, nicht weil wir jemand sein wollen oder weil es uns eine bestimmte, wie soll man das sagen, einen bestimmten Wert gibt oder was, dass wir was herauskriegen. Aber eigentlich sollte es sein aus einem Platz von, weil wir Jesus lieb haben. Ich will dich anbeten, weil ich echt glaube, was ich singe. Du bist unglaublich. Und das heißt nicht immer, dass du es fühlst. Ne? Ich meine, ich spreche nicht nur über Gefühle hier. Aber dass du echt diese Motivation hast, ich will Jesus alle Ehre geben. Ich will hier nicht predigen. Ey, ich habe das sicherlich mitgemacht. Aber ich will hier nicht predigen, um zu sagen, ich bin der Martin, guck mich alle an. Ich will predigen, weil ich sage, ich hoffe an Jesus und ich glaube, dass Jesus mich gerufen hat, von ihm zu erzählen. Und ich mache es super gerne. Und ich denke, diese Motivation von wegen, hey, ich will Jesus lieb haben, ich bin geliebt und ich will ihn lieb haben, das ist unglaublich wichtig. Und wenn wir es haben über Gesetzlichkeit, wenn du das in deinem Leben erfährst, dass du es manchmal einfach ermüdend findest, Zeit mit Gott zu nehmen, die Bibel zu lesen, zu beten. Erstmal, das ist völlig normal. Ich sage jetzt nicht, dass was wir worüber hier sprechen, dass das nicht normal ist. Aber dann ist es sehr gut, darüber bewusst zu sein, dass du eine Entscheidung hast, passiv zu werden und gleichgültig und zu sagen, das ist okay. Und ich denke, wenn man das macht, das habe ich die letzten 2 Monate ein bisschen erfahren, dann rutscht man in Gesetzlichkeit rein. Oder du hast die Möglichkeit zu sagen, ich will das nicht. Ich will, dass das eine Beziehung bleibt. Ich will, dass hier Liebe in dieser Beziehung bleibt. Ich will das wieder haben. Gott, warum habe ich nicht dieses, ich will mit dir sein. Wenn ich eine Woche lang zu Hause sitze, jeden Abend mit Laura, und ich habe eigentlich gar keinen Bock, bei ihr zu sitzen, dann muss ich mich echt abfragen, woher kommt das? Was ist das Problem? Denn ich bin verheiratet mit ihr, ich will sie lieben, woher kommt das? Und dann muss ich das raussuchen, dann muss ich mit Laura sprechen, dann müssen wir zusammen raussuchen, wie können wir es wieder voreinander kriegen, dass wir weitergehen können und dass wir einander lieben. Und das müssen wir auch mit Jesus machen. Wenn wir es nicht machen, rutschen wir in die Gesetzlichkeit. Das ist, ich lache dabei, aber eigentlich ist das nicht schön. Aber so funktioniert das wohl. Und ich will auch einfach sagen, das ist etwas, was dein ganzes Leben weiter mit dir mitgeht. Da ist nicht, hey, jetzt haben wir darüber gesprochen und jetzt ist das gut und jetzt werden wir nie wieder gesetzlich sein und wir werden nie wieder unsere Identität aus anderen Dingen nehmen. So ist das nicht, leider. Aber gleichzeitig ist da so viel Gnade, Barmherzigkeit und Liebe von Gott für uns, dass wir sagen können, okay, Entschuldigung her, es ist wieder passiert, aber ich will das nicht. Ich will geliebt sein. Ich will sein, wer du sagst, der ich bin. Daraus will ich meine Identität ziehen, aus deiner Liebe. Und ich will, was ich mache, aus Liebe machen. Ich denke, als letztes Beispiel, wenn du in einer, du bist in der Kirche und gleich gehen wir Kaffee und Kuchen essen und dann kommt da jemand zu dir hin, der ist, boah, ey, Alter, alles so schwer und nee und ja und das kann manchmal sein, ne? Manchmal ist auch alles schwer. Aber wenn das jemand ist, der einfach jedes Mal wegen über Glauben, dass das Ganze mit Gebet und so weiter so ermüdend ist, das ist nicht mega attraktiv, mit so jemandem mega viel abzuhängen. Es ist sehr gut, weißt du, wir müssen einander zuhören und wir brauchen einander. Ich sage absolut nicht, dass da kein Raum ist, um das zu machen. Aber es gibt mir mehr, dass wir verstehen den Effekt davon, wenn das hat, wenn wir es aus Liebe machen. Denn wenn ich komme und ich sage von, wow, heute ist ein guter Tag, ich bin super gut drauf und hey, wie geht's euch? Ja, hey, das ist viel schöner und mit solchen Leuten will man viel lieber zusammen sein. Und ich denke, das ist auch genau mit Gesetzlichkeit. Wenn wir alles aus der Liebe Gottes machen, sind wir unglaublich attraktiv. Denn da ist Liebe, da ist Güte. Das geht nicht darüber, was die schlimmen Dinge, die wir mitmachen, aber wie wir damit umgehen. Und wenn ich, obwohl es mir gut geht, daherkomme und sage von, boah, alles ist so schwer und ja, dann ist das auch für Leute weniger attraktiv, um dabei zu sein. Wie kann man zurückgehen, wenn man sich bewusst ist, ich bin in Gesetzlichkeit verfallen, wie kann man zurückgehen? Das ist das Letzte, was ich mit uns machen will, das ist in Offenbarung 2, Vers 4 und 5. Das geht über die erste Liebe, das hat kennen bestimmt ein paar von euch. Das ist die Nachricht an Ephesus. Und so gesehen, das ist ein bisschen das Antwort auf unser Dilemma. Falls man sich mal wieder zurückfindet in der Gesetzlichkeit und sagt, hey, ich bin wieder damit zu beschäftigt, was ich tue und was ich gemacht habe und nimm daraus meinen Wert. Und dann sagt, ja, das ist von Johannes geschrieben. Ich bin im falschen Kapitel 2. Yes. 4, yes. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich denke, das ist, wenn wir das mitmachen, dann meistens Befinden wir uns in Gesetzlichkeit oder sind wir im Prozess, in Gesetzlichkeit abzurutschen, dass wir aus einer anderen Art und Weise unsere Liebe kriegen? Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Was kannst du nun tun? Denke nun daran, wovon du gefallen bist, tue Buße und tue die ersten Werke. Und ich denke, das ist auch für uns wieder, wieder und wieder. Wenn du mitmachst, das nicht nur über schlechte Dinge, wie ich gesagt habe, es geht über gute Dinge. Was ich mache, da ziehe ich meine Identität raus. Dann ist das kein Dilemma. Das ist ein lösbares Problem. Und Gott will dir sehr gerne helfen, das zu lösen, denn er liebt dich und er will dir helfen. Und dann ist es ganz einfach, erinnere dich. Es sagt hier, denke nun daran, wovon du gefallen bist. Erinnere dich an die Güte Gottes. Erinnere dich, was Jesus in deinem Leben getan hat. Tu Buße. Buße ist Umkehr. Dass du erstmal ein Bewusstsein hast von wegen, okay, ich habe daraus meine Identität gezogen. Dass du sagst, ich will das nicht mehr. Dass du Buße tun. Und dann sagt es, tu wieder die Werke des Anfangs. Das geht nicht darum, genau was du tust, aber ich denke, das geht viel mehr darüber, wie du es tust. Und wenn du am Anfang in deiner Beziehung mit Gott hast du einfach Werke getan, weil du dachtest, hey, wow, ich mach das mal. Ohne Druck, ohne Erwartung, ohne, oh, ich muss das tun und so weiter. Du hast es einfach getan. Und ich denke, das ist eigentlich die Message von in diesem Brief von, hey, wenn du deine erste Liebe verlierst, dann erinnere dich wieder, was Jesus für uns getan hat. Echt zum Anfang zurückgehen. Tu Buße. Mach dich bewusst davon. Kehr dich um. Und vor allem, fang wieder einfach an, ohne Druck, ohne all die extra Erwartungen, ohne all das extra, einfach wieder diese einfachen Werke des Anfangs zu machen. Und das Schöne ist, in Johannes 15 sagt es, wer in mir bleibt, das geht über den Weinstock, der wird Frucht tragen. Und wir müssen diese Frucht nicht tragen. Das heißt, wenn wir das machen, immer und immer wieder, und immer wieder sagen von Jesus, hey, ich habe meine Identität wieder aus Werten gezogen. Ich will mich wieder erinnern, was du für mich getan hast. Ich will mich wieder daran, so gesehen, schuldig bekennen, dass ich das getan habe. Ich will mich umkehren und ich will wieder einfach anfangen, aus Liebe dir zu folgen, aus Liebe für dich Dinge zu machen. Da bin ich auch davon überzeugt, dass was in Johannes 15 steht, dass es nicht ist, dass wir diese Früchte bringen, aber dass dadurch das, was wir machen, weil wir in Jesus bleiben, im Weinstock bleiben, die Früchte automatisch kommen. Und wenn wir sagen, wir haben Hunger, wir wollen sehen, was Gott in unserem Leben machen kann, wir wollen Wunder sehen, wir wollen sehen, dass was in der Bibel steht, dass das echt ist, dann ist das die Antwort. Dass wir immer und wieder zurückgehen zu Jesus und sagen, hey, wir brauchen dich. Wir können es nicht ohne dich. Und ich will, dass das alles nicht so schwer wird und so kompliziert wird. Und dann wird Jesus die Frucht geben. Amen.
Vielen Dank, Martin.